die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Heute blicken wir auf eine frühere Episode zurück. Im Januar habe ich mit dem Reto Vogt einen Ausblick gewagt. Er ist mittlerweile zu neuer Ufer ausgebrochen. Dafür sitzt bei mir im Studio der Marc Schröder. Mit ihm möchte ich auf das vergangene IT-Jahr und unsere damaligen Prognosen zurückschauen. Werbung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Checkpoint. Ihre KI-gestützte, cloud-basierte Cybersicherheitsplattform, die über 100.000 Organisationen weltweit schützt. Willkommen, Marc.
Willkommen. Danke, Katharina. Ich freue mich auf das Gespräch und ich denke, die Thesen von euch damals waren wirklich, wirklich gewagt.
Ja, genau. Da gehen wir noch drauf zurück. Vielleicht ganz kurz, was für Themen stehen denn heute im Zentrum?
Eins der bestimmenden Themen der IT-Branche ist die Cybersecurity, zweifellos. Dieses Jahr hat uns ein neues Bundesamt gebracht, nämlich ein Bundesamt für Cybersecurity. Das steht sicher mal ein Thema. Dann gab es doch relativ spektakuläre IT-Pannen, die jetzt nicht zwingend was mit Cybersecurity zu tun hatten. Und Bewegung gab es natürlich auch bei einem der größten Einkäufe von IT, nämlich der Schweizerischen Post. Schön doppeldeutig auch gesagt. Dann gab es durchaus diverse bemerkenswerte Entwicklungen im Channel und auch in der Branche selbst. Und schließlich und endlich gab es, denke ich, auch ganz besondere Entwicklungen bei Inside IT selbst.
Sehr schön. Ja, starten wir am Anfang. Danke fürs Intro. Cybercrime und Ransomware. Wenig überraschend hat es auch in diesem Jahr noch viel mehr Dynamik gegeben. Das Problem hat sich nicht in Luft aufgelöst. Was fällt insbesondere auf, wenn man jetzt auf 2024 zurückschaut? Du hast das Bugs schon erwähnt.
Genau, das Bugs macht ja jetzt eine Statistik zum Thema Ransomware und vergleicht auch mit dem Vorjahr, sodass wir jeweils einen schönen Überblick haben, wie sich die Fälle entwickeln. Und da kam unter anderem, stellte sich heraus, dass im Jahresvergleich die Fälle im ersten Halbjahr deutlich gestiegen sind, wobei Social Engineering, also zum Beispiel die Boss-Mails, die dich anweisen, dass du jetzt doch bitte eine Summe auf ein bestimmtes Konto überweisen sollst, immer mehr in den Mittelpunkt kommen. Das heißt, auch die Angriffe werden immer persönlicher. Mhm. Hat, denke ich, auch mit dem Einsatz von KI zu tun.
Ja, genau. Auf KI kommen wir vielleicht später nochmal zum Sprechen. Aber ja, Phishing-Mails zum Verfassen ist natürlich bedeutend einfacher geworden. Das wird uns sicher auch noch im nächsten Jahr beschäftigen. Du hast den Bericht schon angesprochen, das erste Halbjahr. Viel mehr Meldungen ans Bugs. Leicht erfreulich ist, dass die Zahl von der gemeldeten Ransomware-Meldungen ganz ein bisschen zurückgegangen ist im Jahresvergleich. Von der Entspannung möchte mir in dem Moment nicht schwätzen. Ransomware-Angriff gehören nach wie vor zum Alltag in der Schweiz und auch international.
Worauf wir uns ja ein bisschen auch fokussiert haben, ist dann auch besonders hinzugucken, welche Banden dort besonders aktiv und besonders weniger aktiv geworden sind, auch in der Schweiz. Mhm. Da ich im ersten Halbjahr jetzt noch nicht so doll dabei war, kannst du sicherlich dort auch mir ein bisschen eine Einordnung geben.
Ja, kann ich natürlich, ohne allzu fest ins Detail zu gehen. Die Banden sind einen Weg agil, sage ich jetzt mal. Verbindungen sind lose, es gibt Partnerschaften, wie die miteinander schaffen, ihre Infrastruktur vermieten. Stichwort Ransomware as a Service. Es hat in diesem Jahr auch ein paar Schläge gegen Infrastruktur. Das hilft marginal, aber in diesem Jahr hat sich gezeigt, dass zum Beispiel die Bande Lockbit, die sehr aktiv war, für jetzt ein bisschen weniger Angriff verantwortlich ist. Gleichzeitig hat es eine neue aufstrebende Bande gegeben, Ransom Hub, die auch in der Schweiz schon Opfer gefunden hat, erfolgreich angegriffen hat. Inwiefern dann im Hintergrund vielleicht doch ähnliche Akteure aktiv sind, kann man in diesem Zusammenhang nur schwer sagen. Hacking ist mittlerweile ein grosses Geschäftsmodell. Jeder, der will, kann eigentlich einen Ransomware-Angriff fahren und die Services schlicht und einfach zumieten.
Das ist noch relativ praktisch, finde ich.
Ja, genau.
Ja, vielleicht sollten wir das als Geschäftsmodell
machen. Ein Geschäftsmodell, ja, warum nicht? Nächstes Jahr dann reden wir darüber. Was ich noch prognostiziert habe im Gespräch mit dem Reto vor einem knappen Jahr, ist im Nachgang vom Angriff auf Explain, dass so etwas wieder passieren wird. Ich habe damals behauptet, hinter dem stand ich nach wie vor, dass die IT-Dienstleister prominente Ziele sind, weil die natürlich viele Kunden haben. Ein Anbieter wie Explain, der für die Verwaltung arbeitet, ist natürlich nochmal ein bisschen attraktiver. Aber da sind wir, soweit wir wissen, im letzten Jahr verschont geblieben. Es hat keinen so Angriff gegeben auf einen IT-Dienstleister, wo eben für die Verwaltung tätig ist, zumindest keiner, wo öffentlich bekannt worden wäre.
Ich denke, das hat auch relativ viel damit zu tun, dass die Verwaltungen sehr viel aufmerksamer geworden sind darauf, welche Daten sie jetzt an die IT-Dienstleister auslagern können, mit welchen Daten die IT-Dienstleister arbeiten dürfen und mit welchen nicht. Ich erinnere mich, dass ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber durchaus ein Schreiben aus Bern bekam, in dem stand, dass wir jetzt ganz genau aufschlüsseln müssen, mit welchen Daten wir arbeiten und wie wir mit den Daten arbeiten. Dort war auch immer wieder davon zu lesen, dass doch bitte mit Testdaten, die keine personenbezogenen Daten enthalten, gearbeitet werden soll und nicht mit realen Daten aus den Bundesbehörden.
Sehr schön, ein Learning mit positiven Auswirkungen. Mich wundert es ein bisschen, dass das so schnell gegangen ist.
Ich denke, die Auswirkungen von dem Explain-Hack waren durchaus sehr gravierend und haben durchaus auch einige Leute zum Nachdenken gebracht, die dann auch die Konsequenzen ziehen mussten.
Jetzt hast du mir eine Steilvorlage für das nächste Thema. Konsequenzen ist und darüber nachdenken ist ein gutes Stichwort. Ich sprich von CrowdStrike. Marc, was ist passiert?
Ja, genau. CrowdStrike ist ein Sicherheitsanbieter, der natürlich, wenn es neue Bedrohungen gibt, jeweils Updates ausspielt. Und dort wurde offenbar ein Update ausgespielt, was sie nicht vernünftig intern getestet haben. Das war offenbar nicht der Fall. Und jetzt gab es aber Administratoren rund um die Welt, die das Update trotzdem eingespielt haben, sodass diverse 1000 Windows-Systeme in allen möglichen Branchen dann stillgestanden haben und sich auch nicht automatisch repariert haben, sondern quasi manuell neu gestartet werden mussten, was zum Teil leicht aufwendig war, wenn man von einem System zum Beispiel am Zürcher Flughafen spricht, was nicht so einfach manuell neu zu starten ist.
Ja, wir haben sehr viele lustige Tweets gesehen vom berühmten Blue Screen of Death, wo um die Welt gegangen ist. Andere IT-Panne war da in der Schweiz mindestens so schwerwiegend, würde ich jetzt mal sagen. Oder auch schwerwiegend, vielleicht teuer zumindest. Es hat den Flugverkehr betroffen.
Genau. Da ging es um die Flugsicherung, die sich offenbar in einem Transformationsprozess befindet. Ich habe schöne Interviews dazu gelesen, was durchaus auch ambitioniert ist, in dieser quasi sehr, sehr sensiblen und sehr kritischen Infrastruktur sich zu bewegen und dort eine Transformation durchzuführen, die auch damit zu tun hat, dass da wahrscheinlich uralte Systeme abgelöst werden müssen. Und in diesem Transformationsprozess gab es offenbar größere Probleme, sodass am Flughafen Zürich und am Flughafen Genf über diverse Stunden nichts ging und auch tausende Reisende vorerst mal am Boden blieben und nicht in die schönen Ferien fliegen konnten.
Es sind zwei Sachen, wo die Beispiel illustrieren. Das eine ist die Abhängigkeit vom IT-Lieferant mit CrowdStrike. Man hat eigentlich fast keine Wahl gehabt, das Update ist gekommen, man spielt es aus wie jedes andere und nichts geht mehr. Und das zweite große Problem ist natürlich, dass Firmen auf sehr alte Infrastruktur hocken zum Teil. Wenn wir von Abhängigkeit reden, ich bleibe mal kurz in der Schweiz, Es gibt da ein Unternehmen, noch nicht unbedingt als IT-Anbieter bekannt, aber immer mehr, wo sich ausbreitet, und zwar von E-Voting bis zum elektronischen Patientendossier und bei ganz vielen Informatikthemen dazwischen. Ich rede von der Schweizerischen Post. Wir haben letztes Jahr schon viel über die Übernahme geschrieben. In diesem Jahr sind nochmal welche dazugekommen. Und Post bedient sich da schön in der Branche und hat das auch 2024 wieder gemacht.
Ja, der Briefversand geht zurück, die Briefmenge geht zurück, die Menge an Paketen geht nicht zurück. Aber die Post muss sich natürlich auch überlegen, wie agiert sie als Überbringer von Nachrichten im digitalen Zeitalter. Und zu einem Schluss, den die Post kommt, ist offenbar, sie stellt ihre IT-Infrastruktur breiter auf und sie stellt ihre IT-Systeme breiter auf und sie bietet weitere IT-Leistungen an. Mhm. Anders kann ich mir quasi nicht erklären, warum man zum Beispiel einen oder diverse Security-Anbieter kaufen muss als Schweizer Post. Aber das hat sie auch in diesem Jahr wieder getan.
Genau, ja. Open Systems ist eine jüngere Übernahme und die sind zusammengelegt worden mit früheren Zukäufen, Directive und Hacknowledge, und zusammengelegt worden in den neuen Bereich namens Swiss Post Cybersecurity. Ein neues Geschäftsmodell von der Post, du hast angesprochen, sie überlegen sich, wie sie im digitalen Zeitalter fortfahren können. Weitere Anbieter, die sie gekauft haben, stammen so aus dem KMU-Software-Umfeld. Clara ist das sicher das bekannteste Beispiel. Ein anderer Bereich ist Dienstleistungen für Behörden. Neu dazugekommen ist Diartis. Es ist ein Anbieter von Sozialhilfesoftware zum Beispiel. Und wie wir es im Intro schon angesprochen haben, ganz berühmt, E-Voting als einziger Anbieter mittlerweile in der Schweiz und als ganz grosser Anbieter vom elektronischen Patientendossier.
Beim elektronischen Patientendossier stellt sich die Post ja jetzt auch neu auf, eine relativ neue Entwicklung aus, ich meine Ende November, dass sie ihre Software komplett erneuert für das elektronische Patientendossier und das zusammen mit einem spezialisierten Unternehmen mit dänischen Wurzeln tut. Das spezialisierte Unternehmen mit dänischen Wurzeln hat unter anderem das Patientendossier in Dänemark entwickelt und betreibt es auch. Eine große Besonderheit an dieser Entwicklung ist, dass die Post offenbar keinen Wert mehr darauf legt, dass die Infrastruktur hinter dem Patientendossier auf ihren eigenen Systemen laufen, sondern dass sie durchaus in eine Cloud-Infrastruktur ausgelagert werden kann. Was ich bei einem elektronischen Patientendossier jetzt durchaus noch bemerkenswert finde.
Ja, darf man sicher erwähnen. Veränderungen bei der Post, aber auch beim Bund, weil das elektronische Patientendossier ist halt immer noch nicht so richtig gelaufen. Wir haben es Anfang ja schon kritisiert. Wir jammern auch jetzt noch mal ein bisschen. Der Bundesrat hat darum entschieden, das Gesetz hinter dem EPD umfassend zu revidieren. Das zieht sich noch ein bisschen, wird erst 2028 so weit sein. In der Zwischenzeit gibt es eine kleinere Revision mit Übergangslösungen, zum Beispiel auch für die Finanzierung. In der grossen Revision dann wird das EPD zentralisierter. Der Bund will eine eigene Plattform aufbauen und dann auch Betriebe, die zwar von den Stammgemeinschaften noch genutzt werden können, aber eben zentral läuft. Da kommt dann irgendwann eine Ausschreibung, die wird uns dann vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr beschäftigen, wer auch immer der IT-Anbieter sie darf für die EPD-Infrastruktur.
Womöglich haben wir den IT-Anbieter schon vorliegen und der IT-Anbieter lautet Schweizerische Post.
Vielleicht haben wir den tatsächlich schon gespoilert, das kann tatsächlich sein.
Aber dieses Thema wird uns ganz sicher nochmal beschäftigen.
Genau.
Und wahrscheinlich werden wir auch eine Prognose wagen, die wir gleich Anfang Jahr lancieren. Ich bereite da mal was vor.
Sehr schön. Der Vollständigkeit halber auch E-Voting haben wir, glaube ich, noch nicht wirklich drüber geschwätzt, oder?
Kann ich mich nicht erinnern. Aber ich finde es noch bemerkenswert, dass wir durchaus ein paar Versuche gesehen haben dieses Jahr und dass es auch immer wieder Bewerber gibt unter den Kantonen und unter den Gemeinden, die auf die E-Voting-Plattform der Post setzen wollen und die ihren Bürgerinnen und Bürgern auch ermöglichen wollen, dass sie elektronisch abstimmen können und elektronisch wählen können. Ich denke, das Thema wird weiter köcheln. Ich denke auch, da wird die Post womöglich kein Alleinstellungsmerkmal behalten. Aber auch da können wir eine Prognose wagen.
Ja, spannend. Im Moment ist Post Platzhirsch. Noch sind auch Tests begrenzt, also es dürfen nach wie vor nur x% von der Stimmbevölkerung elektronisch abstimmen, aber wie du schon gesagt hast, mehr und mehr Kantone und Gemeinden sind durchaus willig, um die Tests zu durchführen. Ja, jetzt haben wir doch ziemlich viel über die Schweizerische Post geschwätzt, obwohl sie ja nicht einmal eine IT-Firma ist. Noch nicht.
Noch nicht.
Genau. Aber unabhängig vom gelben Riesen, was läuft so in der IT-Branche, im Channel, was sticht aus dem 24?
Ja, ich finde es bemerkenswert zu sehen, dass es durchaus ein paar kleinere Zusammenschlüsse und auch ein paar kleinere Unternehmen gab, die erfolgreich eine Nachfolgelösung gefunden haben. Ich finde es bemerkenswert, dass wenig Käufe dazu gekommen sind, wo ausländische Firmengruppen Schweizer Anbieter gekauft haben. Also der Schweizer Markt hält sich wohl sehr gut und ist sehr attraktiv. Mhm. Hingegen haben wir bei der Swisscom ja gesehen, dass es durchaus Schweizer Anbieter gibt, die sich im Ausland gerne betätigen wollen, was natürlich auch eine politische Debatte ausgelöst hat, was ich auch richtig finde. Und ich glaube aber, die Swisscom-Übernahme in Italien ist durchaus auf gutem Weg mittlerweile.
Ja, das ist es so. Du sprichst die politische Debatte an, das finde ich wichtig. Hat es um Swisscom gegeben, hat es aber auch um Post gegeben, haben wir vorher gar nicht erwähnt. Die Frage, inwiefern die Bundesbetrieb in branchenfremden, arztfremden Gebieten im Falle der Post oder eben im Ausland tätig werden sollen und dürfen und entsprechende Risiken mit dem auch eingehen, ist im Parlament einige Mal heiß diskutiert worden. Grundsätzlich hat sich der Bundesrat dann immer auf den Standpunkt gestellt, dass im operativen Geschäft sie unabhängig sind. Es gibt Strategien, nach denen die Firmen handeln müssen, aber der Bundesrat selber die Regierung ihnen jetzt nicht bei solchen Entscheidungen reinschwätzen kann. Ja, aber wie du schon gesagt hast, Swisscom ist in Italien auf gutem Weg. Werden wir sehen, ob da vielleicht noch mehr kommt, ob sich Swisscom vielleicht zu einer paneuropäischen Telco ausbreiten möchte.
Da bin ich sehr gespannt. Diese Prognose würde ich nicht wagen Anfang nächsten Jahres. Aber die Prognose, dass ich denke, wir von den Swisscom-Investitionen in Italien in der Schweiz durchaus profitieren werden, diese Prognose werde ich wagen und ich würde mich womöglich sogar aus dem Fenster lehnen und würde sagen, die Preise für Mobilfunk in der Schweiz könnten deshalb sinken.
Schön, da jammert ja niemand außer den Anbietern. Der Preiszerfall geht weiter.
Und ich.
Und du, okay, das ist auch in Ordnung. Ja, jetzt haben wir doch einige Themen angesprochen, wo uns im vergangenen Jahr, im 2024, beschäftigt haben und sicher auch noch im nächsten Jahr beschäftigen werden. Eigentlich unterm Strich keine wilde Prognose. Wir haben viel Politik, viel Security und viel Bewegung in der Branche, glaube ich. Darf man jetzt mal ganz knapp zusammenfassen.
Das ist, denke ich, eine gute Zusammenfassung. Was ich dir noch entlockern möchte, dadurch, dass ich immer noch neu bin bei Inside IT, kannst du uns noch einen Rückblick geben, wie das Jahr bei Inside IT gelaufen ist, bitte?
Ja, also Marc, die nennenswerteste Änderung ist jetzt natürlich, dass du bei mir sitzt. Wir hatten einen Wechsel in der Chefredaktion gehabt, leider hat uns der Reto Vogt verloren, nach ungefähr 3 Jahren. Ich habe die Redaktionsleitung übernommen und freue mich sehr, mit dir einen neuen Stellvertreter an meiner Seite zu haben.
Danke, ich freue mich auch.
Sehr schön. Ich habe mit dem Reto letztes Jahr ein bisschen über das Wachstum von Inside IT gesprochen, wo an 2021 relativ steil noch aufgegangen ist. Wir haben damals von einer Verdoppelung von unserer Leserzahlen berichten können, fast. Ganz so steil ist natürlich nicht mehr aufgegangen. Es ist auch die Anzahl Leute, die in der deutschsprachigen Schweiz im B2B IT-Bereich interessiert sind, die ist natürlich begrenzt. Aber wir können tatsächlich immer noch nach oben schauen. Wir haben jetzt allein im November doch nochmal 20% mehr Seitenaufrufe gehabt wie vor einem Jahr. Und nicht nur Seitenaufrufe, sondern auch die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer ist nach oben gegangen, was natürlich auch sehr erfreulich ist.
Es macht Spaß bei Inside IT.
Das ist das Wichtigste. Ja, ich hoffe, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Leserinnen und Leser, macht es auch Spass, bei uns dabei zu sein, zum Zulassen und Lesen. Wenn Sie Feedback haben, freue ich mich jederzeit auf ein E-Mail an redaktion@insideit.ch. Und auch, falls wir etwas Wichtiges vergessen hätten im vergangenen Jahr, schreiben Sie mir das, dann nehmen wir es im Jahresausblick nochmal rein. An dieser Stelle herzlichen Dank an unseren Sponsoren. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Checkpoint, Ihre KI-gestützte, cloud-basierte Cybersicherheitsplattform, die über 100.000 Organisationen weltweit schützt. Das ist IT-Woche gsi, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Merci vielmals fürs Zuhören.